So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, ich bin immer noch unterwegs. Normalerweise gibt es ja sozusagen eine kleine Episode, die quasi Berlin is Calling heißt. Das machen wir jetzt sozusagen aus der Tour heraus. Wir sind gerade in Magdeburg angelangt, immer noch mit den Beatles unterwegs. Und ich habe einen Kollegen jetzt gerade zugeschaltet aus, das muss er mir gleich mal verraten, oder uns. Er ist großartig, ich liebe ihn. Wir haben das Gefühl gehabt, obwohl wir uns noch gar nicht kannten, dass wir uns schon ewig kennen. Er ist so ein richtiger Vollblutschauspieler, er ist Stuntman, ich glaube, er singt auch. Er macht so viele tolle Sachen, er ist Künstler, er hat unglaublich tolle Bilder quasi hergestellt. Man kann gar nicht nur sagen malen, er geht da total drin auf, aber jetzt rede ich schon wieder so viel. Herzlich willkommen, Sam!
Ja, hallo, lieber Nikolai, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wo bist du jetzt gerade?
Ich bin hier gerade im Studio meines Sohnes in Dormagen.
In Dormagen?
Wunderschön Niederrhein.
Ach, wunderbar.
In Düsseldorf.
Ach, dass du dir dafür Zeit genommen hast, dass du jetzt live zugeschaltet bist. Sam, sag mal, wir beide, das war so lustig, ich muss mich noch daran erinnern, wir waren ja quasi bei den Eat My Shorts eingeladen und ich stieg in den Bus, der uns quasi zu diesem Ort fahren sollte, wo wir, glaube ich, Mittag aßen oder sowas, keine Ahnung, und wir sahen uns und wir begrüßten uns und ich habe dich, glaube ich, auch umarmt oder du mich und man hatte das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Dabei habe ich dich da erst gerade kennengelernt, das ist doch verrückt, oder?
Das war total verrückt und es hat nicht viel gefehlt und wir hätten uns quasi schon geknuscht. Oder? Um es mal so zu sagen.
Vielleicht auch eine Familie gegründet. Wer weiß es nicht.
Wer weiß. Wenn meine Frau nicht dabei gewesen wäre, hätte alles passieren können, Nikolai. Geile Sau.
Es ist so schön, du bist uns ja jetzt hier, also mir zumindest, zugeschaltet und wir haben halt das Bild jetzt hier, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ich freue mich total, dass wir uns das geschafft haben, weil du bist ja auch mal ziemlich busy, du warst jetzt auch noch unterwegs, dann mal vielleicht ganz kurz im Urlaub und dann wieder arbeiten, ich bin auf Tour, dass wir uns jetzt hier treffen, das finde ich total schön. Sam, mal kurz zu dir, also viel mehr, es geht ja um dich, du hast ja ein total bewegtes Leben, das war mir gar nicht so bewusst, weil natürlich viele kennen dich aus den einschlägigen TV-Serien, die es so gibt im deutschen Fernsehen, aber du hast ja auch noch ein Leben gehabt davor, du hast als Stuntman gearbeitet?
Ja, in der Tat. Also von 1996 bis 98 habe ich auch als Stuntman gearbeitet. Wobei 2002 habe ich auch nochmal eine Saison in einem deutschen Themenpark nochmal als Stuntman gewirkt. Und zwar in der Police Academy Stunt Show in Bottrop-Kirchhellen in der Warner Brothers Movie World.
Ach, wie geil ist das denn? War das immer schon so ein Weg? Also war Stuntman das, was du immer machen wolltest?
Ja, also ich bin ja Baujahr 72 und in den 80er Jahren gab es ja so eine wundervolle Serie oder auch in den 70ern, glaube ich schon, Ende 70er Jahre, Colt für alle Fälle. Und ich war schon immer ein Draufgänger-Typ und habe Mädels halt oft auch mit waghalsigen Stunts beeindrucken wollten, ob es jetzt irgendwie beim Skateboarden war oder BMX-Rad oder so. Ich habe ständig mich irgendwelche Brüche und Verletzungen gehabt. Ich habe auch Fußball gespielt, also ich war auch so quasi die Grätsche in der Verteidigung, also die Blutgrätsche nannte man mich. Ne? Also ich war schon so Bertie Fuchs-mäßig hinten der. Wie nannte man Bertie Fuchs nochmal, weißt du das?
Ah ja, das wäre ein Zuschauer, eine Zuhörerfrage.
Mhm. Ja, ne? Der hatte auch so komischen Beinamen.
Ja, komm ich jetzt
nicht. Aber der war irgendwie so der.
Der Bertie vom, ja, ich weiß, der war auch so eine Grätsche, ich weiß, ja. Sag mal, aber.
Ich weiß nicht mehr genau, aber ich war schon immer Draufgänger, so.
Aber Stuntman ist ja jetzt nicht irgendwie sowas, wo man sagt, naja, das wird man mal eben. Hast du so eine klassische Ausbildung oder bist du da irgendwie reingerutscht oder wie? Also wie, das finde ich total.
Ja, war 96, habe ich einen Roadtrip gemacht in den USA. Da bin ich nach New York geflogen, hatte 2 Monate, halt 8 Wochen, den Roadtrip geplant und mein Rückflug ging von L.A. aus. Und alles dazwischen war halt offen. Das war für mich so eine Selbstfindungsreise quasi und das war echt sowas kann man vorher nicht planen. Und ich hatte halt 3 Übernachtungen in New York, die ich gebucht hatte und den Rückflug halt 2 Monate später aus L.A. zurück. Und alles, was dazwischen war, war halt offen. Und irgendwann bin ich in Memphis, Tennessee angekommen, hatte mir da ein Auto gekauft, bin mit dem Wagen dann halt weiter die Route 66 auch runtergefahren bis nach L.A. Und da sind so viele Dinge passiert in den 8 Wochen. Und als ich dann in L.A. ankam, war ich dann auch insgesamt 3,5 Wochen ungefähr in L.A. Und da hat sich für mich dann halt so der Wunsch wirklich gefestigt, Schauspieler werden zu wollen. Und als ich dann aber zurückkam nach diesen 2 Monaten, in Deutschland angekommen, bin ich auf Der Clown gestoßen. Der wurde gerade im Fernsehen bei RTL gezeigt als Spielfilm in so einer echt geilen Kinoversion. Und solche Stunts hat es bis dato in Deutschland einfach nicht gegeben. Und Action Concept hat ja die Second Unit gemacht, also die Stunt Unit gemacht, und die haben das Ganze in Düsseldorf produziert. Und ich kam ja aus Mönchengladbach, also quasi direkt ums Eck. Und die hatten eine Stunt- und Schauspielschule in Düsseldorf. Damals noch im heutigen Medienhafen an der Hammerstraße. Und da habe ich mich beworben. Dann war ich in dieser Stunt- und Schauspielschule. Und ich war insgesamt, glaube ich, nur 2 Monate dort und wurde dann zum Set-Praktikum nach Berlin geschickt, weil dort Alarm für Cobra 11 damals noch produziert wurde von der Polyphon und Action Concept damals auch nur die Second Unit gemacht hatte. Und an meinem ersten Set-Praktikumstag fehlte denen, weil die Regisseurin unbedingt einen Stunt von Erdogan Atalay wollte, aber das Stunt-Double nicht da war und Erdogan den Stunt nicht alleine machen konnte, haben sie mich einfach gefragt, ob ich bereit wäre, das zu tun. Und schwuppdiwupps war ich im Stunt-Team.
Wow. Wow.
Long story short, ja.
Ja, aber Wahnsinn. Sag mal, aber wie war, kannst du dich noch an den, also offensichtlich kannst du dich noch an den Tag erinnern? Was musstest du da machen?
Ja, ich habe mich da sehr gut dran erinnert. Und wenn ich heute echt drüber nachdenke, das war so, also das kannst du eigentlich keinem erzählen. Das war so halsbrecherisch, also was sie da von einem abverlangt hatten. Und da war nichts gesichert. Ich sollte aus dem Spencer, das war so ein altes Fabrikgelände, da war so eine Balustrade auf ungefähr 5 Meter Höhe. Und ich sollte aus dem Fenster rausklettern, auf diese Balustrade drauf und an der Wand entlang, auf dieser Balustrade entlang laufen, mit einer Waffe in der Hand, dann über ein Brückengeländer springen, auf der anderen Seite nochmal drüber springen, wieder auf die Balustrade und dann hinten auf der anderen Seite an so Rohren runterhangeln und dann aus diesem Gebäude rauslaufen. Und draußen fuhr dann quasi der Gangster mit, ich glaube, das war ein Jaguar damals noch, der fuhr dann auf mich quasi zu, also auf Erdogan Atalay zu, ja. Und ich stand dann halt vor dem Wagen und schoss auf den Wagen und musste in letzter Sekunde zur Seite springen und der Wagen fuhr dann in so eine riesengroße Abrissbirne und explodierte.
Wow.
Und das Ding war halt, dass ich wirklich real, also das wurde natürlich gesplittet, das war nicht irgendwie ein One-Taker, ne? Ich habe erstmal die Innenaufnahmen da gemacht und halt draußen. Und draußen wäre ich echt fast draufgegangen, weil unter mir, also der Untergrund, auf dem ich stand, war halt Kies, das waren Kiessteine und das kannst du halt auch nicht proben. Das Fahrzeug war halt auch ferngesteuert, ne? Fuhr auf mich zu und ich musste in letzter Sekunde zur Seite springen und bin aber auf diesem Kies ausgerutscht, aber die Aufnahmen sahen so real aus, dass ich aber kurz davor wirklich war, von diesem Fahrzeug erfasst zu werden. Ah. Das war so knapp.
Bin wirklich, und das kannst du hier nicht planen. Da wäre ich echt fast bei drauf gegangen.
Wow. Und trotzdem hast du es dann noch weitere 2 Jahre ausgehalten da?
Ja.
Boah, krass. Also hattest du nicht danach irgendwie...
Ich dachte, nee, komm, also mein Leben ist mir schon wichtiger. Vor allem, ich wollte Schauspieler werden und kein Stuntman. Das war eigentlich der Plan. Deswegen habe ich dann nochmal meine Stuntschule, quasi meine Schauspielschule nachgeholt.
Krass. Wow, schön.
Das kann nicht mehr auf einer staatlichen, weil ich zu alt war, ne? Mit 28.
Ja, für mich bist du ja immer eine süße 26, Sam. Aber ich finde es total krass, weil das so geil, also gehört ja auch was dazu. Ich meine, gerade mit so einem Wunsch zu sagen, ich will Schauspieler werden, über den Stuntberuf da reinzurutschen, fast sein Leben zu verlieren und dann auch tatsächlich als Schauspieler gearbeitet zu haben und immer noch zu arbeiten. Das ist ja eine geile Geschichte.
Ja, das stimmt. Also es war aber nicht die einzige Situation, wo ich fast mein Leben verloren hätte. Also ich habe schon... Ein paar Mal tatsächlich bin ich dem Tode von der Schippe gesprungen.
Oh, Feuer. Echt, ja? Na,
bei gut. Tor 11.
Wow, wow. Meinst du, sind denn heute die aufgrund der ganzen Änderungen?
Es gab ja auch Kolleginnen und Kollegen, die wirklich sehr, sehr schwer auch verletzt wurden. Und ich war immer kurz davor, quasi verletzt zu werden tatsächlich. Also wenn es dann einen erwischt, dann auch manchmal richtig heftig.
Boah, Wahnsinn. Ja, zum Glück ist es nicht passiert und wir unterhalten uns heute hier. Hast du denn, hat sich was in, gerade weil es ja was, du hast ja angefangen in einer Zeit, wo es Stuntmen in Deutschland noch nicht, oder die waren noch nicht so populär wie in Amerika. Das heißt, meinst du, die haben dann auch dazugelernt und es wurde dann von Jahr zu Jahr sicherer? Also wenn du heute Stuntwoman oder Stuntman wirst, ist das nicht mehr, natürlich nicht mehr damit zu vergleichen, wie es damals war?
Das mag möglich sein, aber dieses Restrisiko, das halt immer einhergeht mit diesem Beruf, kannst du einfach nicht ausschalten. Das ist einfach da. So, und wenn du dich diesem Beruf widmest, dann musst du dieses Restrisiko einfach auch in Kauf nehmen. Und es ist ja auch der Adrenalinkick, ne? So. Man wird dann auch ein bisschen zum Junkie tatsächlich.
Bist du das heute noch?
Nee, heute nicht. Guck mal, ich bin 52 Jahre alt und mache das ja auch seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, weil ich für mich auch gesagt habe, das ist cool, eine Zeit lang gemacht zu haben, aber das ist nichts mehr für mich. Hm. Das Krasse war ja wirklich, wir haben damals, als wir dort in Berlin damals noch Cobra 11 gemacht haben, das war kurz vor dem Umzug nach Köln. Erst war der Umzug ja zum Butzweiler Hof, da war der noch nicht so umgebaut, also die Studios von MNC, die gab es da so noch nicht. Das war ja früher ein Armee-Flughafengelände der Belgier und da hatte Action Concept dann halt Büroräume und die Hangars und so weiter angemietet als Trainingsräume und so. Und in Berlin war das halt so, dass wir mit den Stuntleuten im Produktionsbüro gewohnt haben. Jeder hatte so sein Zimmer oder war zu zweit auf einem Zimmer untergebracht. Und das war wirklich wie eine Jugendherberge für total Durchgeknallte. Also was wir da in unserer Freizeit für eine Scheiße gebaut haben mit den Spielfahrzeugen. Wir hatten ja eine stillgelegte Autobahn vor der Haustür. Also das war ich weiß gar nicht, wie die Autobahn hieß, aber die fuhr damals halt von über den Teltower Kanal, also das war ein kleiner Machnot
hinten. Ja. Drei Linden da hinten.
Römer hieß die Straße noch. Das war wirklich das letzte Haus vor einer stillgelegten Autobahn. Und diese Autobahn war halt nur für uns zur Verfügung gestellt. Und da durften keine anderen Autos fahren, sondern nur alles, was... Ja, Quatsch. Hier alle auf das Überelfahrzeuge. Ja. Und da haben die nur Scheiße gebaut mit den Autos.
Wahnsinn. Hat der Einstieg dir für dein späteres Schauspieldasein irgendwie geholfen? Also bist du mit...
Nein, gar nicht. Ist eigentlich eher hinderlich.
Ach was?
Ja, es ist halt... Das ist halt politisch, es ist schwierig, einen Stuntman dann als Schauspieler einzusetzen. Dann heißt es immer so, er ist nur ein Stuntman und hat den Schauspielberuf nicht gelernt.
Und trotzdem hast du sehr erfolgreich dann über Jahre hinweg in den erfolgreichsten deutschen Serien mitgespielt. Wie war denn das? Bist du da einfach so reingerutscht? Hast gesagt, okay, zwei Jahre war jetzt in Ordnung. Ich habe jetzt die Ausbildung in der Tasche und jetzt hier RTL oder wer auch immer. Hast ja auch für die ARD gedreht und etc. Hast du da, wie war denn dein erster Schritt als Schauspieler ins Fernsehen?
Ne, ich denke mir mal, dass es der Weg ist, den jeder so gehen muss, ne? Wenn er seine Ausbildung halt in der Tasche hat, vernünftige Fotos hat machen lassen, ein Demo-Reel hat, dann eine Agentur findet und dann über die Agentur dann zu einem Casting vermittelt wird und dann ein Casting gut besteht, dann zu einem Recall vielleicht eingeladen wird und dann hat man ein Angebot und dreht dann plötzlich für irgendein Format. So ist das ja. Und bei mir nicht anders.
Trotz alledem, weil du gerade sagst, und das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, du kommst ja eigentlich aus einem Bereich, wo man sagt, als Stuntman, dass du das trotzdem behaupten konntest, du sagst, ey, ich bin hier, ich bin ein guter Typ, ich bin Schauspieler, besetz mich mal. Also ich finde ja das Denken, das ist ja so ein finde ich, so ein amerikanisches, ne? Zeig mir, dass du es kannst, dann bist du's. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, ist immer so, was hast du für eine Zensur? Hast du eine Eins, dann bist du gut, sagt aber nichts irgendwie von deinem wirklichen Können aus.
Ja, ich glaube, es ist dann schon besser, wenn man das mit dem Werdegang als Stuntman da noch nicht unbedingt offenbart.
Okay, das, ja, spannend. Ich finde es ja eigentlich toll, weil es macht dich ja aus.
Ja, aber es ist leider nach wie vor so, dass in Deutschland dieses Schubladendenken halt da ist. Du kannst so viele Talente haben und in so vielen Bereichen, ne, das muss dich doch nicht hindern, ein guter Schauspieler zu sein, nur weil du vorher mal ein Stuntman machst. Mhm. Ne, kannst du halt auch Bäcker gewesen sein und trotzdem super Schauspieler sein. Also
definitiv.
Spätzünder, die dann noch im hohen Alter dann plötzlich zur Schauspielerei gekommen sind. Ich weiß, du bist ja auch mit Rainer Schöne gut befreundet, ne? Mhm. Und der hat vorher auch was anderes gemacht, oder?
Ja, ich glaube, der war sogar Bühnenbauer. Ich würde jetzt lügen. Der hat ja auch viel in diese Richtung, auch was ganz Substanzielles. Ja, klar. Ja, ich hatte ihn auch hier schon mal im Gespräch, stimmt, hat er mir erzählt. Na, vielleicht weiß es der eine oder die andere noch und kann sich an das Gespräch erinnern. Ist schon wieder so lange her. Aber ja, stimmt, hat er. Er war ja nicht gleich von vornherein Schauspieler. Und ich finde ja auch das so toll, dass man, das macht ja auch das Leben aus und es gibt dir auch eine, ich finde ja auch irgendwie eine, vielleicht sogar im besten Fall eine Tiefe, wenn du Dinge gemacht hast vorher, die dich in deinem Beruf dann sogar noch begleiten können als Schauspieler oder als Schauspielerin.
Ja, mal, Nikolai, ich war ja zum Beispiel auch nicht nur Stuntman vorher und habe das gelernt bei Action Concept, sondern ich war ja auch oder bin gelernter Lithograf, Druckvorlagen, wow. Richtung Repo-Retusche. Das habe ich gemacht nach meinem Abitur.
Wow.
Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Druckvorlagenherstellung, Offset, Repro-Retusche. Nennt sich heute, ich glaube, Mediengestalter für Printmedien oder so. Aber es ist ja alles nur noch am Computer. Ne? Und damals, Anfang der 90er Jahre, als ich da die Ausbildung angefangen habe, war das nicht so vorhersehbar, dass sich die Computerrevolution quasi in dem Bereich so schnell entwickelt, dass das Handwerk des Lithografen, also wo du wirklich am Leuchttisch die Freistellungsmasken schneidest oder halt entsprechend mit Ochsenblut malst und so, weil ne, also mein Job, den ich gelernt habe, war wirklich von der Pike auf am Leuchttisch ein Skalpell und ein Schwanenhals mit Belichtungen von Filmen und so weiter, hat das viel zu tun und der Entwicklung der Filme. Ist halt ein grafischer Beruf gewesen und heute ist es halt nur noch am Rechner und ich wollte keinen Beruf machen, wo ich von morgens bis abends, also 9-to-5 irgendwie am Computer sitzen muss.
Ja, aber jetzt ist ja total interessant. Wie kamst du denn nach dem Abitur auf diesen Berufszweig? War das so ein bisschen vorherbestimmt, weil deine Eltern sagten, hey, du pass mal auf, bevor du in die Schauspielerei gehst, machst du erstmal was Vernünftiges, was Geld bringt oder?
Genau das war der Punkt. Wie so viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler auch hören von ihren Eltern, ganz genommen.
Sehr geil. Aber geil, also du hast das durchgezogen. Ich meine, das ist ja krass. Finde ich total toll.
Umwege, aber dann habe ich es ja doch gemacht.
Ja, mega. Sag mal, jetzt, wann habt ihr, ich weiß, dass Alarm für Cobra 11 ja tatsächlich anfänglich in Berlin aufgezeichnet wurde. Kannst du dich noch erinnern, wann das war? In welchen Jahren?
Ja, 96, 97 und 98 war schon der Umzug zur Butzweiler Straße. Da waren wir auf der Butzweiler, im Butzweiler Hof.
Und bist du mit, also wenn du bist ja ein getriebener, im besten Sinne, positiv kreativer Mensch.
Die Story noch, Entschuldigung.
Ja, bitte, ja, sag. Ja.
Story noch erzählen. Wie es dann dazu kam, war ja, dass ich bei einem Dreh in der JVA in Aachen, also bei einem Cobra 11 Dreh in der JVA in Aachen, da war ich unter anderem auch Häftling und so. Und da waren so ein paar Stunts zu machen. Und da war einer, der hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, auf ein Casting zu gehen für Warner Brothers in Düsseldorf.
Ach, wie geil.
Und ich sagte, ja, gib mal her die Details. Was muss ich denn machen? Und das war dann halt für die Warner Brothers Mummy World und die haben dort für die Show Maverick, The Illusion Show, einen Magier gesucht.
Ach.
Also den Hauptcast.
Ja.
Angelehnt Film Maverick mit Mel Gibson.
Ach, wie geil.
Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mit Mel Gibson und
Ja.
Und
geil.
Ja, jetzt komme ich auf den Namen wieder nicht.
Ja, ich auch nicht. Ist Wurst. Es geht ja um dich.
Ah, Jodie Foster. Jodie Foster.
Ach so, ja, klar, natürlich.
James Garner natürlich.
Aha.
Das Vater von Mel Gibson. Und angelehnt an diesen Film sollte es halt eine Magic Show sein. Und das war wirklich ein riesen Illusionsshow, wirklich à la Las Vegas. Und ich habe den Hauptcast gespielt.
Ach,
zwei Jahre bist du. Das war dann 98, 99. Und das war auch der Grund, warum ich bei Action Concept zum Beispiel dann raus bin.
und habe dann dort den Maverick gespielt.
Nein, wie geil.
Also so Siegfried und Roy oder David Copperfield live, wirklich große Las Vegas Illusionstricks auf der Bühne, so ähnlich wie die Ehrlich Brothers das jetzt auch machen, aber mit ihren eigenen Tricks. Und aufgrund dessen, dass es halt von Warner war, hatten die Möglichkeiten, die Lizenzen zu erwerben, um diese großen Bühnentricks auch vor Publikum aufführen zu können. Das war ein Theater mit 2000 Sitzplätzen.
Boah,
das war richtig, richtig geil.
Und die Trick
Ensemble von 98, 99 immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe nach wie vor und treffen uns hin und wieder mal.
Wie gesagt.
Ja, legendäre Jahre und Zeiten waren dort.
Ist ja abgefahren. Und kannst du die Tricks heute noch, also das ist ja total spannend. Also du kamst sozusagen hinter die Kulissen und weißt im Prinzip, wie David Copperfield und Siegfried und Roy, wie die das alles angestellt haben. Fett, das ist ja geil.
Ich habe Tricks, aber wir hatten ja nur eine
gespannt.
Die mussten wir uns schon richtig einstudieren und lernen,
ja. Ist ja abgefahren. Also als Zauberer warst du auch schon unterwegs. Mega geil, Sam. Ich liebe dich ja immer mehr. Das ist ja total spannend. Sag mal, jetzt, ich wollte nochmal, weil der Podcast, auch wenn wir jetzt beide an unterschiedlichen Orten sind und nicht so wie der Podcast ja fast heißt, Berlin, so tick Berlin. Du warst schon auch mal in Berlin, nicht nur zur Arbeit, sondern sicherlich auch mal um Urlaub zu haben. Oder wie ist denn dir Berlin so als, sagen wir mal, Nicht-Berliner? Wie ist denn Berlin dir so geläufig? Ist das so eine Stadt, die du total geil findest oder eher sagst, oh Gott, ja, arm und sexy oder eigentlich, naja, arm und nicht sexy? Was geht denn bei dir als erstes durch den Kopf, wenn du den Namen hörst?
Was geht mir als erstes durch den Kopf, wenn ich den Namen Berlin höre?
Ja, ne, manchmal hast du so eine Assoziation. Also ich meine, zum Beispiel bei Köln, da denke ich mir auch, ja, ich denke mal an den Heumarkt und das ist alles so nett und
ich war ja 96 und 97 halt wegen Cobra 11 in Berlin und wir haben ja auch in Berlin und Umgebung gedreht. Also unser Stützpunkt war zwar in Kleinmachnow, ja, Drei Linden, also außerhalb von Berlin, aber ich kenne Berlin halt aus Ende der 90er Jahre halt noch und danach war ich nur mal sporadisch dort, um auf irgendwelchen Veranstaltungen und Partys teilzunehmen, wie die 100-Jahr-Feier der UFA zum Beispiel. Ich glaube, das war 2011, direkt am Brandenburger Tor. Das war schon echt eine coole Aktion. Ansonsten habe ich mit Berlin leider nicht so viel am Hut. Ist eine extrem große Stadt, sicherlich sehr, sehr cool. Mit ganz vielen, in Köln sagt man ja Fädel. Wie sagt man das, ne, oder? Wie sagt man das in Berlin?
Ja, naja, was sagt man denn da? Das ist ein gutes Wort, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. So, Fädeln ist so.
Ich bin Berliner.
Ich bin Vollberliner, aber ich kenne dieses Wort Fädeln, wie kann ich das übersetzen?
Jede Stadt, ja, so.
Ja, naja, so. Ist halt so. Ich habe keine Übersetzung gerade, kann ich dir nicht sagen. Müsste ich jetzt mal tatsächlich Siri fragen, was die sich einfallen lassen würde.
Ich finde Berlin aber grundsätzlich trotzdem sehr, sehr spannend und ich glaube, es wäre auch cool, dort zu leben. Ich bin mal auf dem Landeanflug nach Berlin über, ist es den Müggelsee, heißt er so, geflogen und hab unten einen Stadtteil gesehen und dann so, boah, krass, das sieht ja aus wie in Venedig. Und das heißt tatsächlich Klein-Venedig, ne?
Köpenick, genau. Richtig, ja, stimmt. Ja, gibt's.
Ja, schön. Und also die ganzen Wasserstraßen und Wassersportmöglichkeiten, die man da ist, wahrscheinlich dann auch dadurch hat, finde ich schon toll.
Mega. Sag mal jetzt, ja, vielen Dank, das war so ein kleiner Ausflug. Da brauchen wir gar nicht auf Berlin eingehen, aber ich finde es immer ganz spannend, so Berlin auch nochmal von jemandem beurteilt zu bekommen, der oder die quasi nicht unbedingt was mit Berlin zu tun hat. Unser Zoom-Gespräch hat jetzt noch knapp 10 Minuten. Ich würde aber noch so 2, 3 Fragen muss ich noch stellen. Sam, ich bist ja dann quasi sehr lange in einer bei Alles, was zählt gewesen. Ich glaube 15 Jahre, was ja auch erstaunlich ist. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen, finde ich. Also erstmal Hut ab auch davor, dass du da A, dieses Durchhaltevermögen hast, aber auch B, scheinbar so gut ankamst beim Sender und oder auch bei den ZuschauerInnen. Hast du da irgendein Erfolgsrezept oder war das einfach so, weil du hattest Spaß an der Arbeit und dann hat sich das einfach übertragen?
Ich bin halt ein verdammt guter Schauspieler.
Davon mal abgesehen.
Nein, also es hat natürlich sehr viel mit Disziplin zu tun und mit Umgänglichkeit und auch Kompromissbereitschaft und auch nicht seinen Kopf ständig durchsetzen zu wollen. Also man muss halt auch funktionieren können. Ja. So, und da muss man sich selber und sein eigenes Ego auch oft zurücknehmen einfach, so ist es. Und dann passt das schon alles.
Stark.
Und mir hat die Rolle auch echt unheimlich gut gefallen von Anfang an. Man hat mir so viele Freiräume gegeben, um die Figur entsprechend meiner Vorstellung auch weiterentwickeln zu können. Und dafür bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar gewesen und bin es nach wie vor.
Stark. Toll. Sag mal, und dann hast du irgendwann mal angefangen, und da bin ich ja total beeindruckt, Kunst herzustellen. Und ich sage ganz bewusst herzustellen, weil ich finde, du bist jetzt nicht ein typischer Maler, der sich in so ein Atelier stellt und so ein Bild malt, sondern du gehst ja, also du baust deine Rahmen, du hast dreidimensionale Ideen, du verarbeitest jegliches Couleur von Materialien, die du alle herstellst. Wo kommt denn dieses Talent her? Ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist etwas, was eigentlich immer schon in mir war. Deswegen habe ich ja auch diesen Beruf damals zum Druckvorlagenhersteller gewählt oder Lithografen gewählt. Ich habe damals auch schon gemalt. Also das ist jetzt nichts ganz Neues. Ich habe nur vor 2 Jahren, als ich relativ viel Zeit im Sommer hatte, und dann habe ich mich einfach mit der Malerei wieder beschäftigt und bin durch ein paar Materialstudien auf einige Materialien gekommen, die ich sehr, sehr gut dafür verwenden konnte, meine Motive, die ich malen wollte ursprünglich, vorab zu modellieren in 3D. Und habe das jetzt so weit ausgeweitet, dass ich die Sachen auch teilweise wirklich komplett über der Leinwand schweben lassen kann. Also Elemente aus den Gemälden. Ich habe jetzt Ende letzten Jahres ja eine große Ausstellung gehabt, wo insgesamt, also es war meine erste Solo-Ausstellung, wo insgesamt 42 Werke von mir auch ausgestellt waren.
Wow.
Das war schon immer ein großer Traum von mir, dass auch mal also Menschen in so gesammelter Form dann auch präsentieren zu können, was man gemacht hat. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, Nikolai, es tut mir immer wahnsinnig weh, wenn ich mich von so einem Bild trennen müsste. Das ist wie, als würde ich ein Kind abgeben. Ich war letzte Woche noch im Van Gogh Museum in Amsterdam und dachte auch so, also eigentlich ist mir das total wumpe, ob ich Bilder verkaufe oder nicht. Irgendwann bekommen die meine Kinder und weiß ich, vielleicht sind die nach meinem Tod natürlich irgendwie nochmal anders viel wert. Vielleicht entdeckt auch jemand irgendwie die extreme Besonderheit meiner Werke, weil jeder, der diese Sachen sieht, sagt, also so habe ich Malerei noch nie gesehen, weil ich auch klassisch wirklich mit Ölfarben arbeite und klassisch mit Öl male. Heute ist ja sehr viel auch Digitalkunst auf dem Markt erhältlich und nach wie vor auch viel Pop-Art und viel mit irgendwelchen Labels, Hermes oder Louis Vuitton und Disney-Figuren und so weiter und so fort. Das ist aber nicht so meine Welt. Und ich bin dann auf Promis für Tiere gestoßen und der Christian Ehrlich, der Geschäftsführer von Dogma TV, der die ganzen Tierformate auch fürs Fernsehen produziert, der diesen Verein gegründet hatte für den Artenschutz und für bedrohte Tiere, hat mich im Grunde genommen darauf gebracht durch eine Charity-Aktion, wo 20 prominente Tiermotive gemalt haben. Und da habe ich halt eine riesengroße Giraffe gemalt, dann aber wirklich in so einem extremen Hochformat, wo du nur Hals und dann Kopf gesehen hast. Und diese Giraffe habe ich dann komplett, also den Kopf, ne, so in 3D wirklich aus der, damals noch, also habe ich auf Holz angefangen, mittlerweile mache ich es auf Leinwand, aber so richtig in 3D rausgearbeitet und kam halt bei der Versteigerung extrem gut an. Und der Galerist sagte dann auch so, du Sam, du musst mir ganz viele Tiermotive machen. Und zwar genau so, das finde ich richtig toll. Und dann habe ich halt angefangen, so viele Tiermotive zu erarbeiten. Mittlerweile mache ich aber auch nicht nur Tiermotive, sondern auch Porträts. Bin gerade an so einem großen Bob Marley dran, wo ich die Haare komplett in 3D aus dem Bild rausfliegen. Sieht richtig geil aus.
Geil, also was ist denn, wenn ich deine Werke angucken kann, muss ich einfach den Namen reingeben bei Google oder wie kann ich da als interessierter Kunde oder Kundin mal was von dir erfahren?
Ganz ehrlich, Nikola, ich bin so lazy, was das angeht und so unprofessionell, muss ich wirklich echt zu meiner Schande gestehen,
ja,
dass ich das alles nur bei Instagram mal hochlade, so als Foto, wenn es fertig ist oder halt in einer Ausstellung landet. Ich bin jetzt irgendwann im April auch bei einer internationalen Museumsausstellung dabei, wo ich mich sehr drauf freue, was auch echt eine Riesenehre ist, Art Factory Graz.
Wow.
In Österreich. Das ist eine Museumsausstellung in Szombathely in Ungarn unter dem Motto Save the World. Und da sind dann auch einige meiner Motive, die dort ausgestellt
werden. Boah, stark. Gibt es noch was, was du sagst, das möchtest du unbedingt noch erreichen oder das ist so ein Traum von dir?
Ja, ich will unbedingt wieder drehen. Ich will unbedingt wieder vor die Kamera und ich will unbedingt wieder drehen. Und ich hoffe, dass man mir das auch ganz bald wieder ermöglicht, in irgendeiner tollen ARD-ZDF-Serie oder Fernsehfilme oder Traumschiff, ist auch egal. Also ich will unbedingt wieder drehen. Also ich muss auch nicht nach Hollywood. Ich war zwar schon mal in Hollywood, also schon zweimal, wow, aber nicht als Schauspieler. Ich musste aber nicht hin. War auch ehrlich gesagt nie wirklich so mein großer Traum, in Hollywood als Hollywood-Schauspieler zu arbeiten. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich bin da... Es wird mir schon reichen, wenn ich hier als Schauspieler arbeiten könnte, und zwar vor der Kamera. Weil ich habe auch schon mal Theater gespielt, aber ich bin in einem Alter, wo ich abends doch lieber zu Hause bin.
Sag mal, wir haben noch ein bisschen was vor. Also ihr da draußen hört, Sam ist so ein geiler Typ. Also ich finde dich super. Wenn ich deine Frau wäre, grüß die bitte an dieser Stelle ganz toll. Das wäre jetzt noch eine Frage, die müssen wir eigentlich aufs nächste Mal vertagen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt unser Zoom-Call auch einfriert und du dann einfach weg bist. Ich würde das lieber gerne jetzt beenden. Wir sind jetzt bei gut einer überhalben Stunde, die wir miteinander gesprochen haben. Es war total spannend, ein Stück von deinem Leben hier mitzubekommen. Danke für deine Offenheit. Es ist wirklich unglaublich, also du sprühst vor Kreativität und ich habe richtig Bock, da noch mehr zu erfahren. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal auf einen Schnack und ich erfahre noch ein bisschen, was, wo es noch mit dir hingeht und was du noch alles Spannendes zu erzählen hast. Auch über deine Kids, die ja auch in der Kunst zu Hause sind, Musik machen, Schauspielen. Deine Frau ist als Moderatorin, als Schauspielerin unterwegs. Also ihr seid ja eine richtige Künstler-Patchwork-Familie. Da würde mich auch mal interessieren, wie das alles so unter einen Hut klappt. Also es gibt noch Gesprächsstoff.
Nikolai, das schreit auf jeden Fall nach Part 2, oder?
Definitiv. Und wir hatten ja noch im Vorgespräch kurz noch darüber gesprochen, ob wir nicht noch vielleicht so eine zwischen 1 und 4 Uhr morgens so eine schöne Nachtsendung einfach mal produzieren. Der Dirty Talk mit Sam Eisenstein und Nikolai Tegeler.
Ja, so einer Domian finde ich gut. Das ist es, Mann.
Ey, Sam, vielen, vielen, vielen Dank. Ey, wirklich total toll. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir, lieber Nikolai. Fühl dich gedrückt und ich freue mich wahnsinnig, dich am kommenden Donnerstag in Essen auf der Bühne zu sehen. Beatles.
Oh, war ja, stimmt. Das kommt ja auch noch. Ja, dann nehme ich dich mal in den Arm und ich freue mich auf euch. Bevor du jetzt weg bist, Sam, ich drück dich auch. Danke, danke, danke. Und ihr da draußen, denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich. Tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.